Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Und heute, ich weiß nicht genau, wer die Stühle so schön gestellt hat. Ich muss leider heute eure Pläne ein bisschen durchkreuzen. Wir müssen sie am Ende wiederstellen. Denn heute habe ich überlegt, dass wir so eine Dialog-Austausch-Predigt machen, wo wir gemeinsam miteinander reden, aber auch zur gleichen Zeit auch ein bisschen auch hier vorne was zu sehen bekommen. Genau. Wir machen weiter heute mit, bevor wir weitermachen, möchte ich gerne kurz noch was berichten. Jonas, kannst du das erste Bild einblenden? Genau. Wer sind diese Leute hier? Ich habe gedacht, das muss ich euch kurz berichten. Also, letzte Woche, bitte? Arthur kennen wir, genau. Es war so, ich habe einen Kollegen, da ist Ricardo, der kommt aus Hamburg, der ist dort Gemeindepädagoge in der Landeskirche und sie haben mit Jugendlichen in der Gegend von Osnabrück irgendwie eine Freizeit gemacht und dort haben sie so auch ein Thema gehabt, gute Werke tun. Ja? Und dort ist dann eine Gemeinde irgendwie weggefallen, hat er mich spontan angerufen, hey, habt ihr vielleicht Möglichkeiten, dass wir bei euch irgendwas machen können? Da habe ich so kurz überlegt, ja, wir haben doch bald hier Tag des offenen Denkmals und so, vielleicht könnte es ganz gut passen und so. Habt ihr den Arthur angerufen? Ja, und dann hat er sich bereit erklärt. Vielen Dank, Arthur, ist, glaube ich, gerade nicht hier, oder? Ist arbeiten, ja. Richt es und an dich auch, dass du Arthur mal freistellst. Dankeschön dafür. Und dann sind die Jugendlichen vorbeigekommen, haben hier Rasen gemäht, haben Unkraut gejätet und Holz gehäckselt und so weiter und so fort. Das war schon also sehr, sehr interessant, also dass sich das so ergeben hat. Und ich glaube, wir haben es auch gebraucht. Und übrigens an dieser Stelle auch noch, der Herr schickt uns sogar Arbeiter von außen, damit es bei uns in der Gemeinde weiterlaufen kann mit diesen Sachen. Ich habe so gedacht, wir müssen mehr auch für diesen Bereich beten, dass wir noch mehr Leute bekommen, die da anpacken können. Arthur fühlt sich da auch ein bisschen alleine in dem ganzen Geschehen. Und es wäre gut, wenn wir ihm, der auch einen guten Blick für hat, der auch ein Herz dafür hat, aber dass wir ihm trotzdem unter die Arme greifen und zur Verfügung stellen und dann auch mit anpacken mit dem Körper. Das ist unser Gebäude, wir sind dafür verantwortlich. Ja, das ist, und da sollten wir uns auch drum bemühen, so gut es geht. Genau, jetzt zu Matthäus 13. Ich lese mal vor, ihr könnt dann da mitlesen. Wir haben letztens schon darüber gesprochen, die fetten Bereiche, das sind so die Punkte, um die es heute gehen wird. Der Christian hat auch darüber auch erzählt, da ging es ja um die Frage, auch, warum spricht Jesus in Gleichnissen? Und das fordert uns ja auch ein bisschen heraus. Und dann hat er auch eine sehr, sehr gute Antwort auch gegeben. Diese Gleichnisse zwingen uns dahin. Also Gott spricht ja oft zu uns in Gleichnissen. Und das heißt nicht nur in der Bibel, sondern auch im Leben. Wenn wir so darüber nachdenken, besonders Menschen, die dann zum Glauben gekommen sind, die haben dann plötzlich haben sie eine Offenbarung und sehen die ganze Linie, wie Gott schon in ihrem Leben die ganze Zeit auf sie eingewirkt hat, wie Gott durch unterschiedliche Situationen gesprochen hat, durch einen Sonnenaufgang und so weiter und so fort, als sie im Wald waren und diese Stille gespürt haben. Also Gott ist geheimnisvoll und weil er so ist, zwingt uns das auch ein bisschen so auch, dass wir in uns hineinhören, aber auch stille werden und hineinhören. Und letztendlich können wir die wahre Antwort nur bei Jesus bekommen, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, du Jesus, ich verstehe gar nichts, bitte offenbare mir die Schrift, offenbare mir, was ist los in meinem Leben, was ist los in mir selbst und durch Jesus können wir diese Offenbarung bekommen. Und hier geht es jetzt weiter mit Gleichnissen und hier heißt es jetzt in Matthäus 13, 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, was hat denn der böse Mensch davon? Was ist das Problem? Warum macht er das überhaupt? Also wer ist so gemein? Wer ist so gemein? Ja, du hast guten Samen gesät und dann kommt ein Kerl hinein und denkt so, wie kann ich ihm den Spaß vermiesen, kommt rein und sät Unkraut hinein. Ich weiß nicht, Marissa, wo ist Marissa? Hand hoch einmal kurz. Was würdest du machen? Du bist ja Gartenarbeiterin. Ich komme vorbei nachts und dann sehe ich bei dir zwischen den ganzen Blumen Unkraut hinein und so. Da wird es Schellen geben. Genau. Und aber hier, dieser böse Mensch wird auch eigentlich mit dem Teufel verglichen, mit dem Widersacher Gottes, der einfach von Natur aus böse ist und unser Leben zerstören will. All das, was Gott gesegnet hat, da möchte er gerne einen Strich durch die Rechnung machen. Er möchte unser Leben vermiesen und zerstören und das ist sein Wesen, seine Natur, er kann da einfach nicht anders. Und deshalb haben wir auch so viele Widerstände in unserem Leben, so viel zu kämpfen auch. Vers 26, als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch, hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er sprach, nein, damit ihr nicht auch etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Unten drunter unter dem Bibeltext oder an der Fußnote stand auch noch dabei, dieses Unkraut, das Wort, was da nicht benutzt wird, deutet wahrscheinlich auf diesen Lolchen. Wahrscheinlich ist damit Taumellolch gemeint, das in Klammern lese ich jetzt nicht, eine 70 cm hohe weizenähnliche Grasart, deren Körner das Mehl verderben, wenn sie mitgemahlen werden. Das heißt, das war eigentlich die Strategie des Feindes. Das heißt, er kam hinein, er säte das hinein, am Ende werden sie alles ernten und dann, wenn diese Körner zusammen gemahlen werden, dann wird das gute Mehl, der gute Same wird verdorben werden durch diesen sozusagen schlechten Samen von diesem Lolch, von diesem Unkraut. Aber die sind sich sehr ähnlich, besonders in der Wachstumsphase. Später kann man sie gut unterscheiden, aber in der Anfangsphase ist es gar nicht so einfach, sie zu unterscheiden. Genau, was bedeutet dieses Gleichnis? Und Jesus sagt am Anfang, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Hier geht es immer wieder um das Himmelreich, das Himmelreich, das Himmelreich. Das wird die ganze Zeit in Matthäus 13 kommen. Und deshalb meine erste Frage, nächste Folie. Wo ist das Himmelreich? Und jetzt dürft ihr euch entriegeln und zueinander drehen und miteinander ein bisschen Gemeinschaft haben über dieses 5 Minuten ungefähr. Was ist das Himmelreich? Wie versteht ihr das Himmelreich? Ja? Da hinten haben wir noch ein paar internationale Tische. Wer ein bisschen Englisch üben will, darf zu unseren afrikanischen Geschwistern hingehen. Und wer noch ein bisschen Russisch üben will, der darf da hinten hin, falls da Ukrainer dabei sind, dürfen gerne auf Ukrainisch sich unterhalten. Also, nur Mut, steht auf, dreht euch um und habt ein bisschen Gemeinschaft, tauscht euch aus. Also, zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen in der kurzen Zeit? Was für Gedanken oder Fragen sind entstanden? Wer möchte einmal Hand hoch und dann wird dann Lukas darüber kommen.
Also wir hatten besprochen, was das Himmelreich ist. Es ist ein heiliger Ort. Wo das Himmelreich ist, es ist da, wo der Teufel nicht ist. Und wie das Himmelreich ist, also es ist alle guten Adjektive.
Okay, danke schön. Wer hat noch einen Gedanken? Vorne, Anna.
Ja, wir haben ergänzend noch dazu gedacht, dass das Himmelreich ja auch irgendwo schon angefangen hat. Wenn eben, wie in dem Gleichnis, der Feind da noch sehen kann, dann hat es wahrscheinlich auch schon angefangen und ist dann dementsprechend auch, also wo, ich glaube, es gibt keinen richtigen Ort, das ist halt einfach, es ist schon hier auf der Erde hat es angefangen mit Jesus, aber vollendet wird es dann halt erst mit seiner Wiederkunft und ja, dann wird es auch erst richtig schön. Dann ist es all die schönen Adjektive, weil bisher ist es halt unter anderem noch anstrengend und mal eine Herausforderung, auch wenn es Höhen gibt, wo man wirklich, wo es eben diese ganzen guten Adjektive ist, dieses Wunderschöne, aber ja, es entwickelt sich noch.
Ja, vielen Dank. Hat jemand noch was? Johnson.
Wir haben uns auch darüber auch uns unterhalten und über das Wie. Wir haben auch ein Gleichnis aus der Bibel auch nachgelesen. Und zwar das Wie. Das Beispiel war von dem Weinberg und die Arbeiter auf dem Weinberg. Mhm. Wir haben es erkannt, dass es nicht nach dem Prinzip des Menschen vorgeht, nach dem Motto, wer mehr auf dem Weinberg gearbeitet hat, bekommt auch mehr Lohn, aber es scheint hier dabei anders zu sein. Mhm. Und das heißt, dieses Prinzip von, ja, wie soll man sagen, also nach Leistungsprinzip ist es nicht, sondern es ist etwas anderes. Mhm. Und das ist zum Frage wie.
Ja, vielen Dank. Ja, das stimmt. Also jedes Reich auf dieser Erde, also jedes Land, jede Nationalität, hat ihre eigenen Gesetze, ja, und einiges darf man in anderen Ländern machen, was man für uns vielleicht nicht machen kann und so weiter und so fort. Und so gibt es auch im Reich Gottes auch andere Gesetzmäßigkeiten. Und das war eine von denen, die du jetzt auch oder ihr auch genannt habt. Wer hat noch einen Gedanken? Da hinten, Micha?
Ja, es ist auch noch ein bisschen fehlt die Frage, wer ist das Himmelreich? Weil es heißt am Anfang des Gleichnisses, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der eben die Saat ausbringt, und später sagt Jesus, dieser Mensch, das bin eigentlich ich. So, das heißt, Jesus selber sagt über sich, er ist das Himmelreich. Und eben der Prozess dieser Saatausbringung, das, wo er dann quasi auch sagt, das sind die Menschen, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen, das ist auch schon Part des Himmelreichs, also ähnlich auch wie Hannah gesagt hat. Das ist jetzt schon hier, auch wenn es im Angriff ist. Und das Himmelreich ist quasi von Satan angegriffen im Moment. Und,
Ja, vielen Dank. Also Himmelreich eine Person, Jesus in diesem Fall. Das heißt in diesem Fall, nur in diesem Fall. Immer. Hat jemand noch einen Gedanken? Na gut, vielen Dank, danke für die Teilnahme, danke fürs Mitmachen, für eure Kommentare. Also mir ging es auch so, und ich habe einen Gedanken gehabt, also bei dem Reich der Himmel, als ich ein junger Mensch war, junger Christ war, habe ich, Lukas auch dir, vielen Dank, habe ich auch mal gedacht, also ich habe ja mit der Furcht angefangen, ich habe Angst gehabt, ich habe gedacht, wenn ich nicht an Gott glaube, werde ich in die Hölle kommen. Ich will aber in den Himmel kommen. Ja, und dann sagte meine Oma zu mir, irgendwann mal in der Vergangenheit, wenn du keine Klarheit in deinem Herzen hast, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst, dann wirst du unbedingt in die Hölle kommen. Steht nirgendwo in der Bibel, hat mich aber Sinn gemacht und ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst vor der ewigen Verdammnis gehabt, die ganzen Gedanken von ewigem Tod und für immer getrennt sein von Gott, einem Ort des Leidens, war für mich furchtbar, war für mich Horror. Das heißt, mein Einstieg eigentlich in den christlichen Glauben war angstmotiviert. Ich wollte in den Himmel kommen. Und für mich war der Himmel nicht auf dieser Erde, sondern der Himmel war ein Ort, wo ich hingehe, wenn ich eines Tages sterbe. Und manchmal ist es so, wir können auch auf diesem Gedanken hängen bleiben und uns gar nicht weiterentwickeln, weil wir die ganze Zeit eigentlich in so einer Fluchtglauben leben. Das heißt, diese Erde ist schlecht, diese Erde ist böse und du verurteilst und verdammst alles, die Politik und die Menschen und so weiter und so fort und was alles geht, und du wartest noch, bis der Herr kommt und dich wegnimmt. Und das habe ich gemerkt, das passt eigentlich nicht mit dem, was die Schrift sagt. Schon wenn wir das Vaterunser beten, beten wir, Vater im Himmel, und dann dein Reich komme. Dein Reich komme. Wir wollen das, was bei dem Vater ist, dass das auf die Erde kommt. Dein Reich komme. Später sogar, wo Gott gesagt hat, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Eine neue Erde machen. Das heißt, er wird uns nicht nur einfach wegnehmen und wir werden dann im Himmel sein, irgendwo die ganze Zeit, sondern er wird eine neue Erde, also ein neues Kapitel öffnen mit uns als Menschen da drinnen. Ja, also Gott will unter uns sein, mit uns sein. Und dieser Gedanke findet sich im nächsten Abschnitt wieder in Lukas Vers 17, da heißt es, da kamen einige religiöse Menschen zu ihm, Pharisäer genannt, Theologen, und sie fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Also sie haben sogar damals gewartet, das Reich Gottes soll eines Tages unter uns erscheinen, unter uns da sein. Das heißt, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben dieses Verständnis gehabt, die wollten nicht nur in den Himmel kommen, sie haben gewartet, bis das Reich Gottes zu ihnen kommt. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird nicht sagen können, siehe, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Und das ist das, was Micha auch gesagt hat. Das Reich Gottes findet sich in der Person Jesus Christus wieder. Aber warum gerade in der Person Jesus Christus? Was unterscheidet Jesus von allen anderen Menschen? Außer dass er durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist. Was unterscheidet Jesus von allen anderen Menschen? Ja? Und das, was ihn unterschieden hat damals, das heißt, auf der ganzen Erde gab es keinen Menschen, der so war wie Jesus. Er war sündlos, und das Zweite war, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gottes Geist, Gott selbst, wohnte in dem Menschen Jesus Christus, aber war auch auf ihm, das war diese Vollmacht, Autorität zu heilen, dies, das und so weiter, diese Bevollmächtigung. Das heißt, innerlich und äußerlich war Jesus zu der Zeit der einzigste Mensch oder auch Gott auf dieser Erde in Menschenform, der das Reich Gottes repräsentierte. Das heißt, da, wo der Geist Gottes am Werk ist, und das erklärt im nächsten Vers, wenn wir Matthäus 12, 28 lesen, da stritt Jesus mit den Pharisäern Schriftgelehrten, oder besser, sie mit ihm, und dann erklärt ihn Folgendes, da ging es um Dämonenaustreibung, das ist das böse Geister, die in den Menschen hineinfahren und vom Menschen Besitz ergreifen, sagte er, und Jesus trieb diese Dämonen aus. Alle Dämonen, egal welche Art, egal was sie gemacht haben, sie mussten alle fliehen mit Geschrei und sind sie alle weggegangen und so weiter und so fort. Und dann heißt es hier in Vers 28, Wenn ich aber, das sagt Jesus über sich selbst, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das heißt, das Reich Gottes, also ist nicht nur ein Ort, auch dann später bei Gott, wenn wir mit Gott unterwegs sein werden, das heißt, Gottes Gegenwart ist das Reich Gottes. Es ist nicht nur ein Ort. Wenn du in den Himmel kommst und da gibt es keinen Gott, dann ist es nicht das Reich Gottes. Dann ist es nur ein anderer Ort. Das heißt, da wo Gott ist, da ist das Reich Gottes. Sicherlich wird er nochmal das auch äußerlich auf eine andere Art und Weise machen, wo die Vergänglichkeit abgeschaffen wird, der Tod wird nicht mehr da sein, die Sünde wird nicht mehr da sein, die Leiden werden nicht mehr da sein. Das heißt, sie werden also eine wahre Heilung erfahren, einen Tränenabwischen erfahren. Das heißt auch nicht nur durch den Geist Gottes, sondern auch wirklich spürbar am ganzen Wesen des Menschen wird eine Heilung passieren. In Johannes 3 heißt es, spricht Jesus mit einem auch Gelehrten, Nikodemus heißt der Typ, und dieser kam zu ihm bei Nacht, wollte nicht erwischt werden, fragte, du, sag mal, wie ist eigentlich, wie kann ich dieses Leben bekommen, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Ja? Und dann sagt Jesus zu ihm diese Sätze: Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Ja, also hier ist der Unterschied, nicht einmal, du kannst es nicht mal sehen, du kannst es nicht mal erkennen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und dann dieser alte Mensch, genauso wie ich auch, ich habe mich auch gefragt, was bedeutet von Neuem geboren werden? Dann heißt es hier in Vers 4, wie kann ein Mensch denn neu geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Und Jesus sagt, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, wir sehen, also Nummer eins ist, Jesus selbst, da wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Der Geist Gottes wohnt in ihm, ja, in vollem Maße. Ja, und das Zweite, was jetzt Jesus reinbringt, nicht nur, und das will er auch, nicht nur er will den Geist Gottes, nicht nur er will das Reich Gottes in sich selbst haben, sondern er will, dass das Reich Gottes auch weitergeht. Und somit bekommt dieses Dein Reich komme nochmal eine andere Dimension. Das heißt, wenn wir beten, Vater im Himmel, Dein Reich komme, dann heißt es nicht nur, dass der Vater im Himmel und Jesus wiederkommen auf diese Erde, sondern das heißt auch, dass Menschen zum Glauben kommen und dass dieses Reich Gottes, dieser Geist Gottes in den Menschen hineinkommt. Und er hat gesagt, ein Mensch, der nicht durch Wasser und Geist wiedergeboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das heißt, wenn ein Mensch gute Werke tut und sich bemüht und alles gut und richtig macht, er kann nicht in das Reich Gottes hineingehen, es sei denn, er hat diesen Geist Gottes. Wasser steht für Taufe, wir haben hier ein Taufbecken. Wasser steht auch für Tod, Wasser steht eigentlich auch für Umkehr. Wasser bedeutet, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin, ich habe erkannt, dass ich gerade aus meiner eigenen Kraft und Gerechtigkeit nicht vor Gott gerecht werden kann und deshalb steige ich ins Wasser und ich bekenne vor Gott, ich bin ein Sünder. Und ich gehe und ich möchte neu anfangen mit ihm, indem ich ihm ins Wasser gehe und sterbe und Jesus als meinen Erlöser, als den Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, annehme. Und dadurch wird der Mensch wieder geboren. Dadurch erhält der Mensch den Heiligen Geist. In Johannes 16, Vers 7, also nächster Vers, da heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Jesus unterhält sich mit seinen Jüngern und sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster, der Beistand, der Heilige Geist. Also wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Das heißt, wenn Jesus einfach so weggehen würde, Gott würde ihn einfach wegnehmen, und wir würden den Heiligen Geist nicht empfangen, dann wäre sein Job, sein Dienst komplett umsonst gewesen. Und das war eigentlich sein Haupt- und Herzensanliegen. Er wollte, dass wir Menschen auch diesen Geist Gottes in uns haben. Das ist was ganz Besonderes. Es heißt sogar in der Schrift, dass die ganzen Leute oder sogar die Engel begehrten, das zu sehen. Die ganzen Leute im Alten Testament, sie haben geschaut, auf welche Zeit deutet das? Wann wird das sein? Wann kommt eigentlich der Moment, wo Gott seinen Geist ausgießen wird in die Menschen hinein? Dass die Menschen teilhaft werden an Gottes Natur. Ja? Dann heißt es hier in Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch, ja, also der Tröster, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dann in Römer 14, Vers 7 heißt es noch so schön, das heißt, nach dem Tod Jesu Christi, nachdem die Jünger den Heiligen Geist erhalten haben, heißt es Folgendes: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Noch einmal: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, was diese Stelle hier sagt, davor, wir haben den Heiligen Geist empfangen und jetzt ist das Himmelreich nicht nur Essen und Trinken. Wir essen gerne und trinken gerne im Bibelkreis, Hauskreis, hier in der Gemeinde ist es schön, in der Gemeinschaft haben, aber das ist nicht das Ziel. Die Annehmlichkeiten, das Gute und das Schöne auf dieser Erde, das ist nicht das Reich Gottes. Das heißt, du kannst ein Millionär sein, du kannst Häuser besitzen oder dir kannst mega schlecht gehen, im Gefängnis sitzen und so weiter und so fort. Das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist dann in dir wirksam aktiv, wenn du Frieden hast und Gerechtigkeit hast und Freude hast im Heiligen Geist. Das ist eigentlich dieses Reich Gottes in uns. Und da ist die Frage an mich, weil dieser Vers fordert mich auch heraus, ja, haben wir wirklich Frieden und Freude im Heiligen Geist? Merken wir das in uns, diese Freude? Wie bei der Bekehrung, ich weiß, wer das alles erlebt hat in seinem Leben, ihr wisst, wie das war bei der Bekehrung, als ihr zum Glauben gekommen seid, als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich ganz klar und deutlich Friede und Freude im Heiligen Geist gemerkt. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir von A nach B gehen, dass wir Gebäude bauen, dass wir Gebäude pflegen, auch wenn das super wichtig ist, damit dieses hier passieren kann. Das Herz Jesu war es, den Geist Gottes aus sich sozusagen freizulassen, auszugießen in uns Menschen, damit wir mit diesem Geist, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist zusammenleben können. Wie ist es mit uns, mit dem Heiligen Geist? Ja, wir haben das Wort, wir haben die Bibel. Das wurde auch inspiriert durch den Heiligen Geist geschrieben. Ganz klar. Deshalb, wir merken auch immer wieder, wenn wir das Wort lesen, wie das unser inneren Menschen stärkt. Denn Geist Gottes in uns aufwirbelt und er wieder in Bewegung kommt in uns. Aber wir kennen auch Zeiten, wo wir nichts spüren, nichts merken und da passiert einfach nichts. Wir fragen sogar manchmal, wo ist eigentlich Gott? Wo ist der eigentlich gerade? Aber das ist das Ziel Jesu, dass wir diesen Frieden und Freude im Heiligen Geist haben. Schon hier auf dieser Erde, nicht nur bis wir in den Himmel kommen. Und das macht einen großen Unterschied. Das macht einen Unterschied, denn wenn ich nur daran glaube, dass ich in den Himmel komme, ja, so eine Fluchtreligion habe, so nach dem Motto, hier auf der Erde ist alles Mist, das macht mich aktiv. Das heißt, ich habe hier auf der Erde etwas zu tun. Das heißt, ich kann mit diesem Geist Gottes unterwegs sein, ich kann mit ihm leben, ich kann mit ihm Gemeinschaft haben. Und genauso wie Jesus auch das Ziel hatte, dass der Geist Gottes weitergeht von ihm zu uns, so haben wir auch als Christen eigentlich ein Ziel, dass die Menschen auch diesen Geist Gottes erhalten. Dafür predigen wir dieses Evangelium, damit Menschen gerettet werden und diesen Heiligen Geist empfangen. Ich komme zu der zweiten Frage, wir können so sitzen bleiben, einfach mal reinrufen. Woran erkennt man den guten Samen und das Unkraut? Wo liegt der Unterschied? Vielleicht nochmal, genau. Hier habe ich nochmal zwei Bilder mitgebracht. Hier links ist dieses Unkraut und hier ist so ein junger Weizen. Also hat schon Ähnlichkeit, ne, zum gewissen Grad, würde ich sagen. Man kann es schon unterscheiden, denke ich so, also man merkt es, aber es hat doch eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn man richtig komplett ungeübt ist wahrscheinlich, würde man das durcheinander bringen. Aber woran erkennt man den guten Samen und das Unkraut? Jetzt nicht auf dieses Bild bezogen, sondern woran erkennst du einen echten, wahren Christen und einen Nicht-Christen? Weil es gibt eine Ähnlichkeit. Das heißt, der Feind kommt hinein und er sieht in das Reich Gottes, lass mal das auf Gemeinden beziehen, in Gemeinden hinein, Menschen, und das tut mir weh, das zu sagen, aber es gibt Menschen, die sind Teil der Gemeinde, sind Teil des sozusagen Reich Gottes auf dieser Erde, nehmen am christlichen Leben teil, aber sie gehören nicht zu Gott. Sie gehören nicht zu ihm. Sie sind immer noch in dem Zustand, im verlorenen Zustand. Aber sie sind total ähnlich und total wirklich. Ich hab letztens einen Bericht gehört von einem, von meinem Cousin aus, der ist auch in einer Gemeinde unterwegs, irgendwo in Porta oder so. Dann sagte er, die haben dort in der Gemeinde eine Frau und diese Frau hat fast ihr ganzes Vermögen verloren. Weil es kam ein Mann in die Gemeinde und der tat so, als ob er ein Christ wäre. Er hat genauso diese Sprache gebraucht und benutzt. Sie hat sich in ihn verliebt, sie haben geheiratet Und dann hat er ihr ganzes Geld abgesaugt. Er kam aus einem Ausland und dann sagte er, meine Familie geht schlecht und so weiter und so fort. Ich brauche Geld. Und bis alles Geld von ihr weg war, und dann ist er abgehauen. Und sie hat alles verloren. Und die Menschen der Gemeinde waren unfähig zu unterscheiden, zu erkennen, ob das ein echter, wahrer Christ ist oder nicht. Ob das ein wirklicher Mensch Gottes ist oder nicht. Wie erkennen wir? Wie können wir uns selbst sogar prüfen? Ich weiß nicht, ich als junger Mensch, mir ging das öfter so, bin ich überhaupt wiedergeboren? Bin ich überhaupt eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung geworden? Habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Habt ihr schon mal solche Fragen gehabt? Ich habe diese Fragen gehabt. Ich wurde immer wieder unsicher gemacht durch diese Fragen. Bin ich wirklich gehörig zu Gott oder nicht? Was ist, wenn Gott plötzlich wiederkommt und plötzlich heißt es, du bist nicht dabei? Das hat mir Angst gemacht. Wie können wir erkennen, was ein guter Same ist, was Unkraut ist, wo der Unterschied liegt? Wie kann ich das selbst für mich selbst eigentlich wissen? Lukas, kannst du einmal loslaufen? Also, einmal Hand hoch. Wer hat da hinten Veronika, rechts?
Ich hatte diese Frage zur Taufe, als ich damals geprüft wurde. Und dann hat man mich gefragt, woher weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Und ich durfte antworten, Gottes Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich sein Kind bin. Über andere ist das schwierig zu urteilen, weil das sich uns zusteht. Es ist natürlich nicht immer einfach. Aber wir über uns können das so sagen, dass wir den Heiligen Geist haben, dann wissen wir auch, dass wir Kinder Gottes sind.
Ja, das stimmt. Vielen Dank. Ja, zu dem Vers, ich würde sagen, ja, du hast vollkommen recht, ich stimme auch mit dem überein, aber ich merke, wenn ich mal in meiner schlechten Zeit habe, richtig durcheinander komme, ne, dann merke ich das oft mir nicht. Aber generell, wenn es mir gut geht, dann spüre ich in meinem Herzen ganz stark, ich gehöre zu Gott. Durch den Heiligen Geist. Früher habe ich das gar nicht gehabt. Früher habe ich gebetet, ich habe versucht, vor Gott gerecht zu werden. Und ich habe das Gefühl gehabt, je mehr ich mir Mühe gebe, umso mehr ist er weiter weg von mir. Das fühlte sich an, so nach so einer einseitigen Beziehung an. Du läufst diesem Ehepartner hinterher und es kommt keine Liebe zurück. So habe ich mich lange Zeit gefühlt. Und dann hat sich das verändert. Ja, da haben Sie ein paar Hände.
Ich hatte in meinem Leben auch solche Zeiten, wo ich wirklich am Zweifeln war. Und da hat mir zwei Bibelverse sehr gut geholfen. Die bekannten Verse aus Psalm 139, die letzten beiden. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Dieses Gebet habe ich schon sehr oft gebetet und jedes Mal, wenn ich das ernsthaft vor dem Herrn gebracht habe, dann hat er mich von innen verändert und er hat mir auch dann Gewissheit gegeben, ja, ich gehöre zu Jesus.
Amen. Ja, da genau. Das habe ich auch gemacht. Dafür können wir beten. Ja, wenn so eine Unsicherheit in unserem Herzen auftritt, wenn wir durcheinander kommen, dann können wir auch Gott bitten, dass er unser Herz erforscht. Vielen Dank.
Ja, Sumi. Also, dass ich ein Kind Gottes bin, habe ich keinen Zweifel. Mhm. Es gibt aber Momente, wo ich mich selber frage, lebe ich auch danach? Mhm. Und diese Momente kommen wirklich fast, also jedes Mal vor Abendmahl. Dann stehe ich da und dann frage ich mich, hast du alle deine Laster wirklich abgegeben? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch mehr. Und dann, also ich merke wirklich, wie mein Geist mit mir wirklich hadert. Ne? Und da merke ich auch dieser Kampf. Es ist nicht einfach zu sagen, ja, ich bin getauft, ich gehöre zu Gott und alles ist gut. Also ich denke, es ist nicht alles gut, sondern es sammelt sich auch noch einiges. Aber habe ich es geschafft, die alle abzugeben? Habe ich es geschafft, Jesus alles abzugeben? Wie viel habe ich noch in mir abzugeben? Und jedes Mal vor Abendmahl stellt diese Frage erneut, du hast noch nicht alles abgegeben. Und da merke ich, aha, also ich stehe in Kontakt mit dem Heiligen Geist und zu Gott und der gerade mit mir redet und fragt und prüft. Und der stimmt ja auch. Und ja, das ist auch dieser Kampf, was ich auch mit mir mit mir führe. Und ja, ich bin auf dem Weg dorthin und hoffentlich wird's gut.
Ja, Vielen Dank fürs ehrliche Teilen. Da sehen wir auch ja, so Abendmahl, ne, denken so, machen wir regelmäßig Tradition und so. Abendmahl kann auch eine Wirkung auf unser Herz haben, eine reinigende Wirkung oder prüfende Wirkung auch.
Ich denke, erkennen können wir Menschen, die also nur Fake-Christen sind, in Anführungsstrichen schwierig, steht uns auch nicht zu, wie Veronika schon gesagt hat. Aber ich glaube, den Unterschied am guten Samen und am Unkraut ist die Frucht, die getragen wird. Also der gute Same trägt Frucht, das Unkraut nicht. Also erkennt man jemanden mit reinem Herzen wahrscheinlich an der Frucht, die er trägt.
Ja, vielen Dank. John, du hattest noch einmal deine Hand oben, oder?
Ja, ich habe zwei Dinge. Einmal in der Offenbarung bei den Sendschreiben, da sagt Jesus zu der Gemeinde, ihr duldet niemand unter euch, der Böses tut. Und die Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und als Lügner entlarvt. Und Johannes sagt noch in seinem im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, an folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um Gottes Geist handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern ein anderer Geist.
Ja, ja, vielen Dank. Ja, genau, dieser Vers hat für mich so auch, hat jemand sich gemeldet noch? Ja, wer? Ah, Hanna, da gibt es noch zwei, okay.
Ja, also mir ist noch auch noch eingefallen, es gibt diesen einen Vers, ich weiß nicht, wo der steht, das muss mir bestimmt mein Opa dann sagen. Den
bald wirst du es auch sagen, nach der Bibelschule.
Irgendwann, ich arbeite dran. Da steht, ihr werdet sie an der Liebe untereinander erkennen. Also es geht um die Jünger, soweit ich weiß, also oder die Apostel. Das heißt, man wird uns an der Liebe untereinander erkennen. Und ja, die kann man bestimmt zu einem gewissen Grad vorspielen, aber ich glaube, irgendwann wird das erkennbar.
Ich dachte, jetzt hätte ich mit meiner Familie abgeschlossen und hätte den guten Samen hier vorgebracht und den Unkraut so. Aber nein, es kommt immer anders, wie man denkt. Jetzt hat das Herz auf einmal Blum-Blum gemacht bei mir. Ich habe mehrere kleinere Herzinfarkte gekriegt und ich muss wohl nächste Woche einen Stent haben. Und ich hoffe, ihr betet für mich.
Ja, Inge, vielen Dank fürs Mitteilen. Wir haben da hinten ein Gebetsteam, das sind die mit blauen Bändchen. Vielleicht kannst du auf sie zugehen, dass sie mal konkret für dich noch beten. Das kann nie schaden, sowas. Vielleicht tut ja auch Gott ein Wunder, ne? Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitteilen. Eigentlich habt ihr auch schon zum Teil gesagt, das, was ich eigentlich auch vorbereitet habe. Ich möchte mit euch Römer 8, Vers 9 lesen. Ich glaube, der allererste Unterschied ist einfach die Natur des Samens. Du kannst so viel noch am Samen rumdrehen und rummachen. Am Ende ist es einfach eine andere Natur des Samens. Ja, und das ist etwas für uns manchmal schwierig zu unterscheiden. Da heißt es in Römer 8, Vers 9, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, also eurer alten Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, weil wir haben ja vorhin gehört, dass durch die Umkehr, durch die Buße, kommt der Heilige Geist in unser Leben hinein und wir merken Gottes Wirken plötzlich in unserem Leben, ja? Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Hier hinterfragt er auch, ne? Also ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Wir haben vorhin gelesen, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Die Bibel sagt sogar, dadurch, dass du von Neuem geboren wirst, wirst du zu einer neuen Kreatur, einer neuen Schöpfung. Und wenn du den Geist Gottes nicht hast, dann gehörst du nicht zu ihm. Das ist das, was die Schrift zu uns sagt. Wir gehören nicht zu ihm. Wir können es noch so viel Mühe geben, wenn unsere Natur innen drinne immer noch nach dem Alten ist und wir den Geist Gottes nicht haben, dann gehören wir nicht zu Gott. Diese Stelle hat mir früher mal Angst gemacht, weil ich habe mich dann gefragt, woher weiß ich, ob ich den Heiligen Geist habe? Weil ich habe das nicht erlebt, was die in der Apostelgeschichte erlebt haben. Ich habe nicht erlebt, dass ich plötzlich einen Sturm sausen und die Fenster wurden aufgerissen. Oder ich habe auch nicht erlebt, dass ich getauft worden bin. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und dann ging es darum, ich habe mich taufen lassen, aber keine Taube ist runtergekommen. Ich habe auch keine Stimme gehört. Habe ich jetzt den Geist Gottes oder habe ich den Geist Gottes nicht? Solche Stellen können auch uns Christen sehr gut verunsichern, aber zur gleichen Zeit auch zeigen, hey, vor Gott kannst du dich nicht verstecken. Gott sieht, wer du innen drinnen bist. Er sieht, ob du eine wahre Umkehr in deinem Leben hast oder nicht. Er sieht es, ob du seinen Geist hast oder nicht. Du kannst Gott nicht täuschen. Ich kann Gott nicht täuschen. Ich kann mir noch so viel Mühe geben und gute Werke tun oder irgendwelchen Religionen und guten Clubs und Kirchen, Gemeinden beitreten. Ich kann mein Leben lang in einer Gemeinde sein. Ich kann reingeboren werden. Das war meine größte Sorge bei meinen Kindern. Ich habe immer gebetet, Vater im Himmel, ich bitte dich vom ganzen Herzen, schenke, dass meine Kinder zu einem echten, lebendigen Glauben kommen. Dass sie dich wirklich kennen und erkennen. Weil ich weiß, wie einfach es ist, vom Hören und Sagen, vom Sehen, von Gesprächen, wie du einfach als Christ sozusagen Christ in diesem Brutkasten mitlaufen kannst und nie dazugehörst. Du denkst, du gehörst dazu. Wie viele Menschen in Kirchen, Landeskirchen, weil sie konfirmiert worden sind, weil sie am Abendmahl teilnehmen, weil sie zur Kirche gehören, weil sie Kirchensteuern zahlen, denken, sie gehören dazu. In der katholischen und egal wo, das betrifft alle Kirchen. Das ist überall da, so wie es hier steht. Ja? Du bist immer noch eigentlich nicht wahres Weizenkorn, wahrer Weizen geworden. Da möchte ich dich einladen, dass du dich prüfst. Und wenn du merkst, es fehlt dir in deinem Innern, egal wie lange du Christ bist, dann kehre heute um und sage zu Gott, Gott, weißt du was, ich bin so lange mit dir unterwegs, ja? Ich habe dich noch nie erlebt, ich habe mit dir noch nie was erfahren. Du kannst umkehren, du kannst den Namen Jesu anrufen. Wenn du es mit dem ganzen Herzen tun wirst, wirst du erleben, dass er in dein Leben hineinkommt und einzieht und anfängt, dich zu verändern. In Römer 8, Vers 14 heißt es, nochmal im gleichen Kapitel, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Das ist sogar eine Eigenschaft, von Gottes Geist gelenkt werden. Ich weiß noch, als ich in der ersten Kirche, wo ich unterwegs war, gesessen habe, Jesus habe ich erkannt, Vater habe ich auch einigermaßen verstanden. Und plötzlich in einem Gottesdienst sitze ich da und denke so, Heiliger Geist. Heiliger Geist, Heiliger Geist. Und immer wurde er erwähnt, immer Bibel ist plötzlich gesagt, ja, überall wird er erwähnt. Aber ich habe keine Ahnung, wie man mit diesem Heiligen Geist umgeht, kommuniziert, wie man mit ihm redet. Obwohl ich ihn hatte, habe ich ihn sozusagen gedämpft, blockiert. Und ich musste mich wieder neu dafür öffnen und sagen, Herr, du hast mir deinen Geist gegeben, du wohnst in mir und du redest zu mir. Herr, ich möchte hörfähig werden. Ich weiß noch, ich habe eine Season gehabt, wo ich gebetet habe, sozusagen ein Semester, wo ich gebetet habe, Vater im Himmel, ich will deine Stimme hören. Ich will deine Stimme hören. Und dann habe ich andere Gläubige getroffen und die haben gesagt, ja, der Herr hat zu mir gesprochen, der hat dies, der Herr. Oh, es hat mich geärgert. Ich war so eifersüchtig auf die, weil ich will auch die Stimme Gottes hören. Ich weiß, ich war an der TU, Technischen Universität in Berlin, da saß ich im Bibelkreis und dann zählte der Prediger so voller Begeisterung, wie gut Jesus ist und was er Stimme hören und so weiter und so fort. Und ich als Christ saß dort. Plötzlich habe ich gegen den Tisch getreten. Die haben sie alle erschrocken, Bibelkreis. Habe ich so wütend gemacht. Ich will auch die Stimme Gottes hören. Ist nicht der richtige Weg, auf keinen Fall. Aber es hat mich frustriert. Frustriert. Das kann doch nicht sein. Wo ist dieser lebendige Gott aus der Bibel? Es kann nicht sein, dass es nur Buchstaben sind. Da muss doch mehr sein. Obwohl ich es eigentlich schon erlebt hatte, aber ich konnte es nicht verstehen. Ich war unreif. Ja, genauso wie ich habe vorhin hier das Baby gesehen, das herumgeflogen ist und so weiter. Ja, also die Eltern reden mit dem Baby. Ja? Ich weiß nicht, was das Baby versteht. Ich weiß nicht genau, was das Baby versteht. Versteht noch nichts. Das Baby muss reifen, das Baby muss wachsen. Und eines Tages werden wir auch das Baby verstehen und das Baby wird auch uns verstehen. Das ist ein Reifeprozess, Gott zu erkennen. Aber diesen Hunger zu haben, ich möchte Gott mehr verstehen, ich möchte seinen Geist in mir erkennen, seine Wirken in mir erkennen, das ist so wichtig. Deshalb dafür möchte ich uns ermutigen, wirklich zu beten, wenn du merkst, bei dir ist irgendwie Wüste. Da ist nichts los. Frag doch nochmal neu nach. In 1. Johannes 2 heißt es, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ich habe gemerkt, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich ein starkes Bedürfnis bekommen, Gottes Wille über alles zu stellen, was ich in meinem Leben habe. Das war einfach, früher war es ja mir egal. Und plötzlich habe ich dieses Verlangen. Ich habe plötzlich den Wunsch gehabt, Herr, ich möchte nach deinem Willen leben. Ich wollte plötzlich nicht mehr meine Berufsentscheidung einfach so treffen. Mir war es wichtig, dass das, was ich tue, der Wille Gottes ist. Und das habe ich bei anderen Christen auch beobachtet, die dann zum Glauben gekommen sind. Und dann wollten sie alles Gott geben, alles zur Verfügung stellen. Das ist eine Eigenschaft eines wiedergeborenen Christen, der den Geist Gottes hat. Ich habe mit einem Menschen vor kurzem gesprochen, und der ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein wiedergeborener Christ. Ja? Und wir haben geredet und er hat geweint. Er hat geweint. Warum hat er geweint? Er hat geweint, weil er sagte, Gott ist so weit weg. Ja, ich gehe in die Kirche, ja, ich helfe dort, dies, das und so weiter aus. Aber wo ist Gott? Damals, als ich mich bekehrt habe. Das heißt, wenn wir als Christen sozusagen, und das passiert immer wieder in unserem Leben, dass wir diese Ordnung, dass Gott nicht mehr auf der ersten Stelle steht. Gott wird irgendwie, erst kommt das Business und dann kommt meine Familie und dann kommt, was weiß ich, mein Fitness und meine Online und Zocken und Medien und alles Mögliche und so weiter und so fort. Solch ein Glaubensleben wird nicht richtig funktionieren. Du wirst immer einen Mangel in dir spüren. Du wirst immer das Gefühl haben. Und wenn du ganz tief in dich hineinhörst, wirst du Folgendes feststellen, dass du eigentlich mit Gott redest. Das stelle ich bei mir mal wieder fest. Tief in der Drinne wissen wir ganz genau, was wir jetzt zu tun haben. Wenn wir den Geist Gottes haben, er spricht zu uns. Du wirst plötzlich merken, hey Gott, du hast es schon die ganze Zeit als Last auf den Herzen. Reiß dich los von allem und mach mal eine Gebetszeit. Ja, du spürst es. Du manchmal merkst du sogar, es ist ein Gefühl von, ich muss fasten. Ich muss der Welt entsagen und ich muss Gott auf einem ersten Platz stellen, damit ich wieder in diese Kommunikation mit ihm reinkommen kann. Tief innen drinne wissen wir es, aber wir reden mit Gott, ganz unbewusst. Und wir sagen Gott, warte noch. Wir wollen ja, viele wollen, wir wollen ja. Wir sagen Gott, warte noch. Lass mich noch zuerst das machen. Lass mich zuerst noch Erfolg in meinem Business haben. Lass mich noch das Spiel zu Ende spielen. Lass mich noch das machen und dann werde ich tun. Und das wird nie passieren. Du wirst merken, da kommt immer wieder was Neues und immer wieder was Neues. So gab es auch einen Menschen, der mit Jesus gesprochen hat. Lass mich zuerst meinen Vater begraben gehen. Und sagte Jesus, nein, komm du und folg mir jetzt nach. Weil er wusste ganz genau, dass danach was Neues kommt und Neues kommt und Neues kommt. Und dieser Mensch wird niemals gehen. Deshalb, wenn du das verändern willst in deinem Leben, wenn ich das verändern will in meinem Leben, dann muss es heute passieren. Es muss eigentlich jetzt passieren. Nicht mehr warten, ja, sondern jetzt muss es passieren. Herr, hier ist mein Leben. Und deshalb, wenn wir mal über Not nachdenken, Not, warum haben wir Nöte? Das ist eigentlich Liebe Gottes zu uns Menschen. Das können Angriffe sein, aber eigentlich, dass es Gott erlaubt, ist eine Liebe von Gott zu uns. Warum? Weil ich kann mich nicht losreißen. Ich kann mich von meinem PC nicht losreißen. Ich kann mich von meiner Arbeit nicht losreißen. Ja, und was passiert dann? Plötzlich hast du irgendwie, keine Ahnung, hast du einen Unfall und du liegst im Krankenhaus. Ja, und dann, was passiert dann? Und diese Not macht es, oder eine unheilbare Krankheit, oder finanzielle Sorgen, du kommst nicht mehr weiter. Was macht diese Not? Diese Not verändert die Rangordnung. Vielleicht nicht sofort, vielleicht am Anfang bist du selbst noch am Kämpfen und irgendwie versuchst da, aber je unmöglicher diese Not wird, das ist das, was eine Not bewirkt. Sie macht Gott Nummer eins wieder in deinem Leben. Und das ist dann, wann wir Gott am allermeisten erfahren und erleben. Wenn wir in der Not mit dem ganzen Herzen zu Gott rufen, schreien, dann antwortet Gott und plötzlich gibt er eine Führung. Meine Frau hat mir ein Video geschickt. Ganz interessant, sehr, sehr spannend. Da hat eine Psychologin, die schon nicht mehr lebt, die tot ist, die haben da so einen Versuch gemacht. Da haben die 200 Menschen genommen, 200 hier, 200 da. Und da haben sie für diese 200 Menschen, die ins Krankenhaus gekommen sind, die alle möglichen Krankheiten gehabt, OPs gehabt haben und so weiter und so fort, sie haben für sie beten lassen. Diese, da haben sie jetzt keine besondere Gruppe sozusagen erstellt, die für diese Leute gebetet hat. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist keine gläubige Frau, aber sie hat dieses erzählt und sie hat berichtet, dass für die man gebetet hat, ja, die haben auch Schwierigkeiten gehabt, Aber sie haben viel mehr Führung und Fügung gehabt. Sie haben weniger Nachuntersuchungen gehabt, weniger irgendwas gelegt, getan, gespritzt und Medikamente und so weiter und so fort. Fand ich faszinierend, dass eine weltliche Person, die mit Gott nichts zu tun hat, sowas berichtet, erzählt. Ja? Und die Wissenschaft sagt, eigentlich können sie das gar nicht mehr leugnen, die Kraft des Gebets. Ja, weil dann in der Not, durch die Not, auch durch die Not anderer, kommt Gott bei mir auch an erster Stelle. Wenn ich meine Kinder leiden sehe, ist für mich auch eine Not. Dann kommt auch Gott an erster Stelle und ich fange an, zu Gott zu beten und zu rufen, ganz anders. Aber wenn ich ein gemütliches, schönes Leben habe, mein Kreuz nicht auf mich nehme und so weiter, ich sitze da mein Handy und mache meine YouTube-Shorts, gucke mir alles durch und so weiter, plötzlich kommt der Gedanke, ah, ich sollte beten, ach, und dann geht es weiter. Und so ist der ganze Tag vergangen. Gott war für mich nicht wichtig genug an dem Tag. Und dann kommt eine Not in meinem Leben und dann schmeiße ich das Handy gegen die Wand, sage, es reicht und jetzt bete ich. Das ist die Wirkung von Nöten. Die stellen Gott wieder auf den ersten Platz in unserem Leben. Aber vielleicht können wir es auch freiwillig tun. Vielleicht können wir auch freiwillig dahin kommen und sagen, ich habe mit einem anderen Menschen gesprochen, der sagte so, boah, das ist so anstrengend mit Gott. Ich dachte, einmal in meinem Leben habe ich das Kreuz auf mich genommen. Einmal habe ich mein Leben hingegeben. Das war so ein Kampf, so ein Krampf. Das war so schön danach. Aber warum muss ich das schon wieder machen? Wieso schon wieder? Ja? Und Jesus sagte, was hat Jesus gesagt? Nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Ja, das ist ein täglicher Kampf, ein Kampf der Hingabe, dass wir Gott auf den ersten Platz stellen. Und dann verspricht er uns so viele Dinge, er wird uns führen und leiten, wir werden diesen Frieden mit dem Heiligen Geist, wir werden wahrhaftig erleben. Wir werden die ärmsten Menschen vielleicht auf der Erde sein, aber wir werden reden, als ob wir die reichsten sind, weil wir diese geistliche Realität haben in unserem Leben. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir in deinem Leben? Ja, wir erkennen daran, dass wir seine Gebote halten. Und hier ist ein Beispiel in, einmal weiter bitte. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. An der Liebe, das ist eins der Gebote, liebt einander. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich ein unverständliches Bedürfnis gehabt, mit gläubigen Menschen zusammen zu sein. Ich konnte es nicht erklären, ich habe eine Liebe für Gläubige bekommen, obwohl ich sie nicht kannte. Und bis heute auch, wenn mich manche Leute nerven, liebe ich sie trotzdem. Vielleicht nicht so, ich kann es nicht so ausdrücken, ja, aber trotzdem, ich wünsche diesen Menschen, auch wenn ich mit den Menschen nicht klarkomme, ich wünsche dem Menschen nichts Böses. Ich will, dass sein Leben gelingt oder ihr Leben gelingt. Es ist eine Liebe da. Das ist etwas, was ich nicht erklären kann. Ja, also der Wunsch nach dem Willen Gottes zu leben ist da, aber auch die Liebe, so wie du es auch Anna gesagt hast. Wer nicht liebt, heißt sogar, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass das ist, was John nochmal gesagt hat, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott, in dem bleibt der Heilige Geist, in dem ist der Heilige Geist und er in Gott. Wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist, unser Herz aufgeöffnet haben, so wie wir es vor zwei Wochen gehört haben, der vierfache Acker, der Boden wurde aufgerissen durch so einen Flug. Unser Herz wurde aufgerissen für Gott und sein Same in uns reinfallen konnte. Dann sind wir Kinder Gottes. Wer diese Erkenntnis nicht hat, er ist kein Kind Gottes und hat auch nicht den Geist Gottes. Er hat den Geist Gottes nicht. Und deshalb gehört er nicht zu Gott. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Ich komme zurück zu dem Gleichnis. Am Ende wollen diese Menschen, wollen ja die Diener Gottes, sie wollen dieses Unkraut ausreißen. Oh, wie viel Blut haben wir als Christen, als Gemeinden vergossen dadurch, weil wir das tun wollten, weil wir unseren Beschützerinstinkt gebraucht haben. Wir wollten Menschen retten und dann haben wir dieses Unkraut, manchmal ihr Lehrer, und so wollten wir raushaben aus der Gemeinde. Was sagt hier der Hausherr, sagt, lasst es. Sondern wenn ihr das tut, werdet ihr auch den Weizen ausreißen. Dadurch werdet ihr, wenn wir bei Paulus zum Beispiel die Briefe schauen, Paulus hat den Gemeinden immer die Wahrheit gegeben, damit jeder Einzelne durch die Wahrheit selber unterscheiden kann. Manchmal hat er gesagt, sondert euch auch ab von diesen Menschen. Aber er hat nicht diese anderen, diese Bösewichte sozusagen, diese Irrlehrer, herausgerissen. Hat er nicht. Ja? Sondern er hat die Christen ausgerüstet, damit sie gut unterscheiden können. Dann kommt das Endgericht, das Weltgericht in Lukas Kapitel 17, heißt es. Und das ist so ein Horrorszenario für mich früher gewesen, wo ich dann diese Sicherheit manchmal nicht hatte. Da heißt es, ich sage euch, wenn in jener Nacht, also dieser Erntezeit, wenn in jener Nacht zwei Menschen in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen werden. Beide sehen komplett gleich aus, alles in Ordnung, alles gut, doch der eine wird von Gott angenommen und der andere nicht. Wenn zwei Frauen an derselben Handmühle arbeiten, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden. Das wollen wir nicht. Das wünschen wir keinem Menschen. Wir wollen, dass alle zum Glauben kommen, alle gerettet werden und alle in die Ewigkeit mit Gott hineingehen. Zwei Verse noch und dann schließe ich ab. In Johannes 1 heißt es, dazu möchte ich uns mal einladen, dass wir uns da prüfen, doch denen, die ihn aufnahmen, also Jesus aufnahmen, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Ich möchte dich heute hier und auch online, wenn du zuschaust, dich fragen, glaubst du an Jesus? Hast du dein Herz ihm gegenüber geöffnet? Hast du erkannt, dass du einen Erlöser brauchst, der für dich am Kreuz stirbt? Wenn nicht, dann kannst du ihn heute, ganz konkret heute im Gebet annehmen. Wenn du ins Gebet gehst, deine Augen schließt und dann Gott einfach alles sagst, wofür du dich schlecht fühlst. Und dann mit dem Glauben bekennst, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dich als meinen Erlöser, meinen Retter an. Und du wirst merken, dass dieser Geist Gottes in dein Herz einziehen wird, auch wenn du nicht in diesem Zimmer bist, auch wenn du vor dem Fernseher sitzt. Es wird passieren, Gott ist wahrhaftig, er hält sein Wort ein und deine Natur wird sich verändern, du wirst Gottes Geist empfangen und dadurch wirst du zu ihm gehören. Tue das, ich ermutige dich, tue das, öffne dein Herz für ihn. Und dann für uns, die wir schon im Glauben stehen, 1. Thessalonicher 5, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass wir uns auch prüfen, hat Gott den ersten Platz in unserem Leben? Wir können unterdrücken, das andere Übersetzungen schreiben sogar, löscht den Geist nicht aus, unterdrückt den Geist. Ich tue das so oft, viel zu oft regelmäßig und immer wieder, wenn ich das realisiere, wenn ich so eine Phase, weil es ist ja immer eine Phase, ja, es ist nicht nur einmal, es ist eine Phase, die man hat und dann, wenn ich dann wieder umkehre zu Gott und dann zu ihm bete und dann denke ich so, oh meine Güte, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich Monat für Monat diese ganze Gemeinschaft mit Gott aufgeschoben? Und ich merke einfach dadurch, dass ich das tue, wie viel Segen ich verloren habe. Und trotzdem ist Gott gnädig und barmherzig und trotzdem kann ich jederzeit umkehren und trotzdem verwirft er mich nicht, weil er treu ist. Weil er gesagt hat, durch Jesus sind wir gerettet und nicht durch unsere eigene Leistung. Auch ich darf durch Jesus, durch das, was er für mich am Kreuz hat, immer wieder neu aufstehen. Aber lasst uns nicht den Heiligen Geist unterdrücken. Lasst uns diese Freude des Heiligen Geistes zulassen. Manchmal denke ich so, wir sagen, ich kann nicht vergeben. Ja, natürlich kannst du nicht vergeben. Ich kann auch nicht vergeben. Aber wenn wir unser Herz öffnen für den Heiligen Geist, Gottes Geist in uns kann vergeben und wird vergeben. Du wirst ein Wunder erleben, dass er etwas tut, was du nicht tun kannst. Aber du musst dich dafür öffnen. Sag Gott, ich kann es nicht, aber du kannst es tun. Verändere mich durch den Heiligen Geist, dass deine neue Natur, der Geist Gottes in mir, noch mehr Macht und Kraft bekommt, dass ich noch mehr durch dich geleitet werde. Denn seine Kinder werden durch seinen Geist geleitet. Amen. Ich möchte mit uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, Herr, das ist heute eigentlich eine sehr dringliche Botschaft, Herr. Herr, es wird dazu kommen, dass Menschen verloren gehen werden, auch wenn du dir die größte Mühe gemacht hast am Kreuz, auch wenn du noch so gelitten hast. Menschen werden sich dagegen entscheiden, Herr. Herr, wir wollen das aber nicht, Herr. Wir wollen, dass kein Mensch verloren geht. Keiner, der hier ist, keiner, der zuhört, kein Mensch, den wir lieben, auch sogar die wir hassen, Herr. Wir möchten, dass deine Gnade und deine Barmherzigkeit alle Menschen erreicht, Herr. Bitte rüste uns aus als Christen, dass wir deinen Geist nicht mehr unterdrücken, Herr, sondern dass wir auf deine Stimme hören, Herr. Herr, du kannst Menschen wirklich erreichen durch uns. Wir können es nicht, wir haben Angst, Herr, aber du kannst es tun, Herr. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, Herr, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt auf uns, Herr. Dass dein Geist, der schon in uns ist, Herr, dass er neu wieder Raum bekommen kann, Herr. Dass all diese Kammern, die wir blockiert haben, wo er keinen Raum hat, Herr, dass wir dir neuen Raum geben, Herr. Herr, lass uns Buße tun, lass uns umkehren, Herr, wenn wir zu dir die ganze Zeit sagen, warte, warte und warte, Herr. Herr, du bewirkst das durch deinen Geist in uns. Hilf uns, Herr Jesus Christus, reiß uns raus aus Gebundenheiten und Gefangenschaften, Herr, damit wir dir dienen können, Herr. Hole uns raus aus Ägypten, Herr. Damit wir dir in der Wüste dienen können, in Schwierigkeiten, Not, aber mit dir zusammen sind, Herr. Segne dann deine Gemeinde, segne alle, die hier sind und die heute auch zuhören. Im Namen Jesu Christi. Amen.